Wer die ersten Bücher der Bibel hintereinander liest, spürt eine spannende Bewegung, von der guten Schöpfung am Anfang der Welt bis hin zu einem Volk, das in der Wüste unterwegs ist. 1. Mose beginnt mit Gottes mächtigem Schöpfungswerk, endet aber auffällig mit einem Sarg, ein Hinweis darauf, wie tief der Mensch durch den Sündenfall gefallen ist. Doch Gott bleibt bei diesem Ende nicht stehen. In 2. Mose rettet er sich ein Volk aus der Sklaverei, um mitten unter ihnen zu wohnen. In 3. Mose zeigt er, wie diese Erlösten ihn anbeten und heilig leben sollen. Und in 4. Mose begegnen wir demselben Volk unterwegs als geordnetes Heer, erlöst, geheiligt und zum Kampf für Gottes Anliegen auf der Erde geformt. In dieser Bewegung von Schöpfung, Fall, Erlösung, Anbetung und Kampf zeigt Gott, dass er mehr sucht als nur ein gelungenes Universum, er will eine Wohnstätte und ein Volk, das ihn als Mitte hat und mit ihm vorangeht. Von der Schöpfung zum Heiligen Heer, Gottes Weg mit seinem Volk. Wenn man die ersten 4 Bücher Mose hintereinander liest, fällt eine stille, aber kraftvolle Bewegung auf. 1. Mose beginnt mit unerhörter Weite, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gottes Wort ruft Licht hervor, ordnet Wasser und Land, setzt Sonne, Mond und Sterne, belebt die Erde und vertraut sie dem Menschen an. Es ist, als würde ein gewaltiger Strom von Leben und Segen anheben. Doch derselbe Strom scheint am Ende in einem engen Bett zu versickern, und Josef starb und er wurde in Ägypten in einen Sarg gelegt. Vom Anfang der Schöpfung zur Enge des Sarges, dazwischen liegen Fall, Entfremdung, Tod. Die Geschichte des 1. Buches Mose zeigt, dass der Mensch die ihm anvertraute Schöpfung nicht zu ihrem Ziel führen kann. Die Schöpfung ist groß, der Mensch ist gefallen, und der Tod hat das letzte Wort. In 4. Mose sehen wir, wie Gottes Erlöste zu seinem Heer geformt werden und auf ihrem Weg für Gott kämpfen. Dieses Heer ist dazu da, den Erlösten das Kämpfen zu ermöglichen, damit Gott auf der Erde Boden gewinnt und sein Königreich mit seiner Wohnung aufbauen kann. Gerade diese Spannung öffnet den Blick für Gottes Weg mit seinem Volk in den folgenden Büchern. 2. Mose zeigt, dass Gott den Menschen im Tod nicht stehen lässt. Er stößt sein Volk in Ägypten nicht von sich, sondern kommt herab, hört den Schrei der Unterdrückten und handelt. Durch das Passahlamm, das Blut an den Türpfosten und den Durchzug durchs Meer rettet er ein ganzes Volk. Das ehemalige Sklavenvolk wird aus der Macht des Pharao herausgeführt, nicht nur um frei zu sein, sondern um Gott zu gehören. In der Stiftshütte mitten im Lager beginnt er, eine Wohnstätte zu haben, in der er bei ihnen wohnt. Aus der Enge des Sarges entsteht eine neue Mitte, Gott selbst, der in einem zeltenden Heiligtum bei Erlösten wohnt und damit deutlich macht, dass sein Ziel nicht nur Rettung aus der Not, sondern eine bleibende Gemeinschaft ist. Mose öffnet dann gleichsam die Tür in das Innere dieser Gemeinschaft. Es geht nicht mehr in erster Linie um den Auszug, sondern um die Frage, wie die Erlösten dem heiligen Gott nahe sein können. Die Opferordnungen, die Priester und der geregelte Alltag sind Ausdruck dessen, dass Gott ein Volk will, das zu ihm passt. Nicht als moralisches Programm, sondern als geliebte Antwort auf die erfahrene Gnade. Sündopfer und Speisopfer, Priestergewand und Reinheitsgebote erzählen davon, dass Vergebung, Weihe und ein geheiligter Alltag zusammengehören. Die Erlösten werden zu einem Volk, dessen ganzes Leben, Arbeit, Essen, Feiern, Reinwerden, vor Gott geschieht. Die Beziehung, die Gott in 2. Mose anbahnt, wird in 3. Mose vertieft, geordnet und gestaltet. Doch Gottes Weg bleibt damit nicht stehen. 4. Mose öffnet die Perspektive noch einmal weiter und zeigt die gleiche erlöste und geheiligte Nation in einer neuen Gestalt, als Heer, das gezählt, geordnet und aufgestellt wird. Gott ruft die Männer von 20 Jahren an und darüber, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, und lässt das ganze Volk mustern. Plötzlich ist das Lager nicht mehr nur ein Pilgerlager von Geretteten, sondern ein militärisch geordnetes Volk Gottes. Ihr Zug durch die Wüste ist keine ziellose Wanderung, sondern eine vorbereitete Marschroute hin zum Land, in dem Gott wohnen und herrschen will. Hinter jedem Stamm, jedem Banner, jeder Ordnung steht die Absicht, ein heiliges Heer zu haben, durch das Gott Boden auf der Erde gewinnt. Erlösung und Heiligung stehen nicht für sich, sie münden in Teilnahme an Gottes Kampf um sein Reich und sein Haus. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war, und sie balsamierten ihn ein, und er wurde in Ägypten in einen Sarg gelegt. Wer die Bewegung von 1. Mose bis 4. Mose auf sich wirken lässt, erkennt darin eine stille Einladung, das eigene Leben nicht isoliert, sondern im Horizont von Gottes Weg mit seinem Volk zu sehen. Zwischen Schöpfung und Sarg, zwischen Auszug und Herformierung liegt ein Gott, der nicht aufgibt, was er begonnen hat. Auch wenn vieles im Alltag klein erscheint, fügt Gott es in eine größere Geschichte ein, er sammelt, ordnet und formt Erlöste zu einem Volk, durch das er sichtbar werden will. Diese Sicht bewahrt davor, die Wüste nur als Mühsal oder den Kampf nur als Belastung zu deuten. Sie ermutigt, die eigene Lebensgeschichte an Gottes Geschichte rückzubinden und gerade im Unfertigen zu erwarten, dass er weiterführt, hin zu einem Leben, das nicht nur empfangen, sondern auch mittragen und mitkämpfen darf für sein Reich und sein Haus. Christus, Sinn des Lebens, Zeugnis und Zentrum des Volkes Gottes. Mitten in der Wüste, fern von den Zentren der Macht und Kultur, legt Gott einen unscheinbaren, aber entscheidenden Schwerpunkt, das Zelt der Begegnung mit der Lade des Zeugnisses in seiner Mitte. Dort, von der Deckplatte herab, die auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor, hört Mose die Stimme Gottes. In der Lade ruhen die Tafeln des Gesetzes, das 2. Mose Zeugnis nennt, in die Lade aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Dieses Zeugnis ist nicht bloß eine Sammlung von Geboten. Es ist die verdichtete Offenbarung dessen, wie Gott ist, heilig, gerecht, wahrhaftig, liebevoll. Wer dieses Gesetz betrachtet, blickt nicht zuerst in einen Spiegel eigener Leistung, sondern in den Spiegel göttlichen Wesens. Tag für Tag galt ihre ganze Aufmerksamkeit einer Sache, der Lade des Zeugnisses. Die Lade des Zeugnisses bildete das Zentrum der Wohnung, die man Wohnung des Zeugnisses nannte. 40 Jahre lang widmeten sich die Israeliten der Bewahrung der Lade und der Wohnung des Zeugnisses. Die Lade zusammen mit der Wohnung des Zeugnisses gab ihrem Leben Sinn. Ohne die Lade hätte das Leben der Israeliten keinen Sinn gehabt. Im Neuen Testament wird diese Offenbarung konzentriert auf eine Person. Von Christus heißt es, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt und dass er der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Christus ist nicht nur Gebotgeber, sondern die verkörperte Wirklichkeit all dessen, was Gott in seinem Gesetz bezeugt hat. So wie die Tafeln im Verborgenen der Lade lagen, so ist in Christus das Herz Gottes sichtbar geworden, sein Licht, seine Liebe, seine Treue, seine Heiligkeit. In diesem Sinn ist er selbst die wahre Lade des Zeugnisses, der lebendige Mittelpunkt, von dem Gottes Stimme ausgeht und an dem sich alles entscheidet. Für Israel bestand der Sinn seines Lebens nicht in großen Projekten oder kulturellen Leistungen, sondern darin, dieses Heiligtum und diese Lade zu umgeben, zu tragen, zu bewahren und mit ihnen zu ziehen. Die Stämme lagerten nach Gottes Anweisung rings um die Wohnung des Zeugnisses. Ihre Tage waren gefüllt mit scheinbar unspektakulären Diensten, Auf- und Abbau, Wachen, Tragen, Reinigen. Und doch war dies in Gottes Augen der Kern ihres Lebens. Ohne die Lade hätte ihr Zug durch die Wüste jede Mitte verloren, mit der Lade aber bekamen selbst ihre Mühen und Pausen einen Sinn. So erzählt das Lager Israels davon, dass das Leben des Volkes Gottes von einem Zentrum her geordnet wird, das nicht von Menschen geplant, sondern von Gott gesetzt ist. Übertragen auf die Gemeinde heißt das, der tiefe Sinn des Lebens der Erlösten besteht darin, Christus als Gottes lebendiges Zeugnis in ihrer Mitte zu haben und sichtbar zu machen. Wenn er das Zentrum ist, ordnen sich Beruf, Familie, Pläne und Dienste um ihn herum, statt dass er als Zusatz in ein sonst selbstbestimmtes Leben eingefügt wird. Dann misst sich der Wert eines Tages nicht daran, wie viel Erfolg er gebracht hat, sondern daran, ob Christus Raum gewinnen konnte, in Gedanken, Worten, Beziehungen, Entscheidungen. In der Stille eines Gebets, in einem Akt der Versöhnung, in treuer Verantwortung, die niemand sieht, wird er bezeugt. Wo er mitten unter seinen Leuten wohnt und ihre eigentliche Mitte ist, da wird das Leben nicht banal, sondern zu einem Weg, auf dem sich Gottes Zeugnis Schritt für Schritt entfaltet. Und wenn Mose in das Zelt der Begegnung hineinging, um mit ihm zu reden, dann hörte er die Stimme zu ihm reden von der Deckplatte herab, die auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor, und er redete zu ihm. Lege die Deckplatte oben auf die Lade. In die Lade aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Wo Christus als die wahre Lade des Zeugnisses erkannt wird, verschiebt sich der Maßstab für das, was ein gelungenes Leben ist. Nicht die Fülle äußerer Erlebnisse, sondern die Tiefe der Gemeinschaft mit ihm gibt dem Dasein Gewicht. Das nimmt dem Alltag nichts von seiner Ernsthaftigkeit, aber es nimmt ihm die innere Unruhe, sich ständig beweisen zu müssen. Stattdessen wächst eine stille Freiheit, die Zeit, die Gaben und die Wege so zu verstehen, wie Israel sein Lager verstand, als Raum um die Gegenwart Gottes. In diesem Raum dürfen Schwachheit und Stärke, Freude und Mühsal gleichermaßen ihren Platz haben, getragen von der Hoffnung, dass der Herr, der mitten unter seinem Volk wohnt, auch das unscheinbare Tun und Lassen in sein Zeugnis einwebt. Christus als Führer, Weg und Ziel auf der geistlichen Reise. Das Lager Israels um die Stiftshütte war nicht dazu bestimmt, für immer an einem Ort zu bleiben. Die Wolke über dem Heiligtum hob sich und senkte sich, und das ganze Volk orientierte sich an dieser Bewegung. Wenn die Wolke aufzog, brachen sie auf, wenn sie ruhte, lagerten sie. In 4. Mose 10 wird berichtet, dass die Lade des Bundes des Herrn, 3 Tageeisen vor ihnen her, zog, um ihnen einen Ruheplatz auszusuchen. Nicht das Volk suchte instinktiv seinen Weg, sondern der Herr selbst ging voran, suchte Ruheplätze und bestimmte den Rhythmus von Zug und Rast. Damit wird Christus im Bild der Lade als einer gezeigt, der nicht nur in der Mitte ruht, sondern auch vorangeht, der nicht nur Mittelpunkt, sondern auch Bewegung ist. Das Buch 4. Mose offenbart, dass Christus, der den Sinn unseres Lebens, unseres Zeugnisses und unserer Mitte ausmacht, einer ist, der sich bewegt, handelt und beständig voranschreitet. In seinem Voranschreiten ist er unser Führer, unser Weg und unser Ziel. Das Neue Testament nimmt diese Linien auf und bezeugt Christus als den einen Lehrer und Führer, einer ist euer Lehrmeister, der Christus. Er ist nicht lediglich Wegweiser, der eine Richtung zeigt, sondern er ist selbst der Weg, ich bin der Weg und die Wirklichkeit und das Leben. Und für Paulus wird er zum Ziel, das sein ganzes Leben ausrichtet, ich jage aber nach, ob ich wohl das ergreifen kann, wozu ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin, ich jage auf das Ziel zu für den Siegespreis. In dieser Spannung zwischen Führung, Weg und Ziel zeigt sich, Christus umfasst die ganze geistliche Reise. Wir setzen nicht bei uns an, sondern bei einer Person, die vorangeht, wir gehen nicht nur für ihn, sondern in ihm, und wir laufen nicht ins Ungewisse, sondern auf ihn zu, der am Ende offenbart werden wird. Für Israel hieß das konkret, dass kein Schritt unabhängig von der Gegenwart Gottes sinnvoll war. Ein Aufbruch ohne Wolke wäre Eigenwille gewesen, ein Verbleiben im Lager trotz aufbrechender Wolke Trägheit. Übertragen auf die Gemeinde bedeutet es, dass geistliches Leben nicht in eigener Regie geplant wird. Christus nimmt die Führung im Großen und im Kleinen in die Hand. Malachi führt er in neue Aufgaben, die herausfordern, Malachi in Zeiten der Stille, die tragen, Malachi öffnet er Türen, Malachi schließt er sie. Doch in all dem bleibt er derselbe Weg und dasselbe Ziel. Die äußeren Umstände können wechseln, aber die Richtung bleibt, hin zu einer tieferen Gemeinschaft mit ihm und hin zu dem Tag, an dem Gott sein Reich in Vollendung aufrichtet und in seiner Wohnung, dem neuen Jerusalem, sichtbar bei den Menschen wohnt. So verstanden, erscheint auch der Gedanke eines heiligen Heeres in anderem Licht. Es geht nicht um äußere Stärke, sondern um die innere Bereitschaft, sich von Christus führen zu lassen, an seinem Kampf um Menschenherzen und um seinen Raum in dieser Welt teilzuhaben. Der Kampf vollzieht sich dort, wo Vertrauen stärker ist als Angst, wo Wahrheit dem Schein widersteht, wo Liebe der Gleichgültigkeit entgegentritt. In all dem ist Christus zugleich der, der vorangeht, der Weg, auf dem man diesen Kampf überhaupt leben kann, und das Ziel, dem alles zustrebt. Wo er so wahrgenommen wird, verwandelt sich die Wüste der Zwischenzeit in eine Wegstrecke mit Sinn, nicht immer leicht, aber durchdrungen von seiner Gegenwart. Und sie brachen auf von dem Berg des Herrn, 3 Tageisen weit, und die Lade des Bundes des Herrn zog 3 Tageisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz auszusuchen. Lasst euch auch nicht Lehrmeister nennen, denn einer ist euer Lehrmeister, der Christus. Wer Christus so sieht, wird nicht mehr zuerst die Länge des Weges oder die Härte der Wüste im Blick haben, sondern den, der vorausgeht und ans Ziel bringt. Das nimmt den Druck, alles selbst absichern zu müssen, und schenkt eine stille Beweglichkeit, bereit, aufzubrechen, wenn er geht, und innezuhalten, wenn er ruht. In dieser Haltung kann das Leben, mit all seinen Brüchen und Überraschungen, zu einer Geschichte werden, in der der Herr selbst die Linien zieht. Und gerade dort, wo der Weg unübersichtlich ist, kann der Glaube lernen, sich auf das Einfachste zu konzentrieren, den nächsten Schritt im Licht dessen zu tun, der gesagt hat, ich bin der Weg, und zu vertrauen, dass er auch den Übernächsten kennt. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Sinn unseres Lebens, das lebendige Zeugnis Gottes und das Zentrum deines Volkes bist. Du siehst, wie oft wir uns im Alltag von Nebensachen bestimmen lassen und vergessen, dass du mitten unter uns wohnen und uns führen willst. Richte unsere Herzen neu auf dich aus, damit wir als Einzelne und als Gemeinde um dich gelagert bleiben und mit dir weiterziehen. Sei du unser Führer, unser Weg und unser Ziel in allen Entscheidungen, in den Wüsten unseres Lebens und in den Kämpfen, die wir nicht aus eigener Kraft bestehen können. Stärke in uns die Gewissheit, dass du dein Werk mit uns vollendest und dein Reich und dein Haus sichtbar machst, auch wenn wir es noch nicht deutlich sehen. Lass in uns die Hoffnung wachsen, dass unsere Reise mit dir in deiner Herrlichkeit und im neuen Jerusalem mündet. Bewahre uns in deiner Gnade, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.